Ich beginne jetzt noch nicht mit der Predigt, sondern möchte euch mit hineinnehmen, was ich in der Nacht erlebt habe. Also eine kleine gute Nachtgeschichte. Ich durfte gestern auf einem Seminar sein, K5-Training. Da geht es um Leiterschaftstraining. Es ist ein großes Gedankengebilde dahinter. Es ist die Hoffnung verbunden, wir bilden 10.000 neue Leiter aus, weil wir damit rechnen, dass in den nächsten 7 Jahren 1 Million Menschen in Deutschland sich für Jesus bekehren. Und dafür leben wir, dafür möchte ich mich gerne mit engagieren. Und es waren wirklich wieder einmal hervorragende Vorträge mit Austausch verbunden in kleinem Bereich, soweit das möglich war. Und normalerweise ist, wenn ich so einen Tag, der eben nicht nur eine Stunde ist, sondern wirklich den ganzen Tag in Anspruch nimmt, ist es so, dass ich in der Nacht davon träume. Ist ja normal. Dann hat man viele Gedanken und die Nacht ist auch dafür da, das einzusortieren und zu verarbeiten. Aber diesmal ich habe einfach super geschlafen. Ohne Träume. Und das genieße ich auch mal, weil ich manchmal sehr wild träume. Und mitten in der Nacht kommt auf einmal ein Satz in mir hoch, den ich in der ganzen Woche, in den ganzen letzten Monat, den ich eigentlich in diesem ganzen Jahr noch nicht einmal gedacht habe. I want to break free. Das Lied von Queen. Und es war so deutlich und so klar, dass ich eins wusste, der Heilige Geist spricht zu mir. Nun kenne ich dieses Lied zwar vom Rhythmus und auch diese erste Zeile, aber nicht den ganzen Text. Also habe ich mir heute Morgen nochmal zu Gemüte gezogen und ich habe den Eindruck, dass Gott genau dieses Lied heute mitgebrauchen möchte, um etwas in dir zu bewirken. I want to break free, ich möchte ausbrechen oder ich möchte eigentlich frei werden, herauskommen aus einem System. So denke ich das immer für mich. Und ich lese dieses und höre dieses Lied jetzt einmal in meiner Beziehung zu Gott. Ich möchte aus dem herauskommen, was mich bindet und gefangen hält. Und ich möchte mich lösen von all den Lügen meines Gegenübers und den Lügen, die in mir sind. Und ich verstehe nicht, warum Gott mich so liebt. Aber ich bin verliebt in Gott. I'm falling in love. Aber ich verstehe nicht, warum Gott mich so liebt. Ich habe es doch nicht verdient. Es kann doch nicht an mir liegen. Aber dann ist diese Sehnsucht da. Ich möchte nie wieder aus dieser Beziehung fallen. Ich möchte fest mit diesem Gott leben und es nicht aufgeben, denn ich habe eine Sehnsucht danach, frei zu sein. So mal meine freie Übersetzung dieses Liedes. Also wer heute mit der Predigt anfangen kann, hört sich dieses Lied an oder liest diesen Text und lässt ihn einfach für sich sprechen. Wir werden heute über ein ganz besonderes Thema sprechen. Die Startfolie kann schon ruhig kommen. Aber ich möchte darum beten, weil es geht um ein ganzes Kapitel, Römer 8. Und da steckt so eine Fülle drin, fülle alles aus, dass ich einfach nochmal ein Gebet sprechen möchte, dass der Geist Gottes für jeden Einzelnen von euch, die ihr hier im Raum seid, und für jeden Einzelnen, der es mit über Internet hört, dass der Heilige Geist es übersetzt, was dieses Wort, dieses ganze Kapitel für dich ganz persönlich zu bedeuten hat. Ja, Heiliger Geist, genau darum bete ich, dass es nicht ein Jörg Lühling ist, der irgendetwas von sich gibt und nicht nur ein Paulus, sondern dass du selbst der Übersetzer bist. Ich weiß nicht, was dieses Thema heute für den Einzelnen zu bedeuten hat, aber ich habe die Ahnung, dass es von einer großen Bedeutung ist. Und so bete ich darum, dass heute Freisetzung geschieht und dass wir in diese Berufung hineinkommen, dein Kind als dein Kind tatsächlich zu leben, ungeniert und völlig frei. Ich bete darum, dass wir mit uns selber in Frieden kommen. Komm, guter Geist Gottes, und nimm diese Worte, die ich sprechen werde, und verwandle sie in deine Qualität. Amen. Ja, jetzt nehme ich euch in die nächste Geschichte rein. Rita fragt mich ja, Jörg, worüber predigst du denn heute? Und dieses kleine Gespräch mit Rita hat, wobei das Thema ja heißt Hoffnung in Krisenzeiten, also Hoffnung steht bewusst als erstes da, weil das soll das Zentrale sein. Ich merkte, dass ich, als ich das Thema nannte, meine eigene Hoffnung kleiner wurde, wie Rita darauf reagierte. Also worüber predigst du? So ihre Frage, und ich sagte, über die Erlösung unseres Körpers. Ihre sofortige, zeitnahe Antwort, ach du Schreck, da gehe ich woanders hin. Okay, Rita konnte also, um es mal vorsichtig zu umschreiben, mit diesem Titel nur wenig anfangen. Und deswegen möchte ich euch mit hineinnehmen in meine verrückte Welt, wie ich mir das dann vorstelle, erlöst werden von dem Körper und wie hochaktuell, und davon bin ich überzeugt, wie hochaktuell das Thema ist. Und deswegen starte ich mit dem einfachen Satz, Mann, bin ich sexy. Aber mal ganz ehrlich, dafür muss ich ganz schön viel tun. Hart trainiert habe ich dafür, dass ich das jetzt so sagen kann. Und hier zeige ich euch das mal, wie ich da aussehe. Jetzt merkt ihr schon, wir leben in einer Gesellschaft, da herrscht ein Schönheitsideal. Und es wird uns permanent herrschaftsmäßig aufgedrückt, wie wir bitteschön zu sein haben. Vom Aussehen, vom Outfit her, von dem, was wir besitzen und haben, um tatsächlich jemand zu sein. Und natürlich steckt dahinter eine Konsumgesellschaft und Mediengesellschaft. Und sie setzen die ästhetischen Formen und Normen vor. Mit der Konsequenz, mein eigener Körper erscheint mir selten oder scheint nicht selten als sehr mangelhaft. Und wenn ich dann morgens früh vorm Spiegel stehe, wird meine Hoffnung wieder kleiner, um zu sagen, Mensch, was bin ich für ein schöner Kerl. Und wenn ich dann noch mein inneres Spiegelbild sehe und betrachte, nimmt mir das sämtliche Hoffnung weg. Also die Mängel, so sagt aber jetzt unsere Gesellschaft, die lassen sich beheben. Das suggeriert sie uns. Schönheit ist machbar. Der Weg zum Glück in der Liebe, zum größeren Chancen, ich mache mal das Bild weg, sonst habt ihr das nur im Kopf. Also der Weg zum Glück in der Liebe, zu größeren Chancen am Arbeitsmarkt, zu einem höheren Sozialprestige, führt über die aktive Arbeit am Körper. Also ab ins Fitness- oder Schönheitsstudio. Es wird wie verrückt auf Straßen, Feldwegen und Wiesen trainiert. Man pierst und tätowiert sich an allen denkbaren und undenkbaren Stellen. Man geht auf die Sonnenbank, ist ja egal, ob das krebsfördernd ist. Und das Messer, Schönheitschirurgien, lässt sich Botox unter die Haut spritzen, Silikon einsetzen, hält Diät, schluckt Schlankheitspillen, sucht im gleichen Zug dann wieder Ernährungswissenschaftler auf und Typberatungen und gibt Unsummen aus für Kosmetika, Körperpflege, Mode und den sportlichen Lifestyle. Und nun spielt es keine Rolle, ob du jung oder alt bist, Mann oder Frau, gebildet oder ungebildet, wohlhabend oder auch nicht. Alle sozialen Gruppen sind bei den angeführten Körperpraktiken vertreten, wenn natürlich Unterschiede in Art und Umfang bestehen. Mann, bin ich sexy. Was sehe ich gut aus? Darüber denken wir heute nach. Erlöst vom Körper bedeutet auch befreit sein von dem, was andere Menschen über mich denken oder was sie behaupten, wer ich bitteschön zu sein habe und wie ich auszusehen habe. Schön, egal ob ich dick oder dünn bin, ob ich Pickel habe oder nicht, erlöst vom Körper. Und natürlich gibt es eine doppelte Perspektive, die eine, was Gott im Hier und Heute mit mir machen möchte, wie er mich verwandelt und eine Schönheit, eine Herrlichkeit umgestaltet, die seinem Wesen entspricht. Das ist die eine Dimension. Und die andere Dimension, ich kann sie wirklich verstehen, ich habe diese Hoffnung nicht in mir, ich gebe es ehrlich zu, die Erlösung vom Körper. Aber wenn dein Körper in der Kindheit missbraucht wurde, sei es sexuell oder durch Gewalt, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass du diese Hoffnung hast, wenn es diese Hoffnung gibt, dass dieser Körper mal verwandelt wird, dass du einen neuen Körper bekommst, in dem du wirklich zu Hause sein kannst, dass das eine berechtigte Hoffnung für dich ist. Und darum geht es heute. Also jetzt und heute eine Verwandlung, die Gott mit mir vorhat, aber auch eine wunderbare Hoffnung. Es kommt mal der Tag, dann bekommen wir einen neuen Körper. Erlösung also vom Körper. Also einfach mal so locker vom Spiegel zu stehen und zu sagen, ich sehe gut aus, ich fühle mich in meiner Haut pudelwohl, ich komme gar nicht auf die Idee, mich mit irgendeinem anderen zu vergleichen, aber auch überheblich zu werden. Es ist einfach okay, wie ich bin. Das wäre schön, wenn das jeder heute von sich sagen kann. Aber ich habe die Vermutung, dass das dem nicht so ist. Nun hoffe ich, dass ich mit diesem Einstieg nicht schon jemand auf die Füße getreten bin, sodass er schon merkt, oh, das tut aber weh. Und gleichzeitig hoffe ich aber wirklich, dass am Ende dieses Gottesdienstes es jeder anfängt zu lernen und zu sagen, befreit von den Ketten, jawohl, das stimmt. Ich bin okay. Und das ist gut so. Wir schauen mal auf einen Bibeltext. Hoffnung, habe ich gesagt, steht bewusst am Anfang, weil ich glaube, dass wir mitten in solchen Krisenzeiten, die auch mal unser Wohlbefinden, unser Körper und das, was wir nicht verstehen, warum wir immer so rumeiern und warum uns so viele andere innere Gesetzesstimmen so starken Einfluss auf uns haben, auch das löst ja eine Krise aus. Hoffnung steht am Anfang. Und für mich hat dieser Begriff Hoffnung einen sehr hohen Stellenwert. Paulus hat einmal in 1. Korinther 13 geschrieben, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Der Vers ist vielen Christen bekannt, aus dem sogenannten großen Lied der Liebe. Damit endet dann dieses Lied. Und ich habe mir so gedacht, im Bereich von Glauben sind alle Menschen, also die ganze Welt, wirklich großartig. Das stelle ich einfach fest. An was und wen da alles geglaubt werden kann, ist fast unglaublich. Auch in Liebe kennt sich alle Welt, alle Menschen ausgezeichnet aus und alle sind sich irgendwie einig, Liebe ist gut, vor allen Dingen, wenn ich geliebt werde. Auch wenn die Liebe das Größte darstellt, so nach Paulus, habe ich den Eindruck, dass Hoffnung momentan ein bisschen das strittig macht. Denn Hoffnung geht nicht so leicht von den Lippen und ist nicht so real immer da. Und die Welt, so schreibt Paulus es in Römer 8, die Welt, also die ganzen Menschen wollen es an den Christen sehen, was für Hoffnungsträger sie sind. Sie wollen die Offenbarung der Kinder Gottes sehen. Und die Offenbarung der Kinder Gottes bedeutet nichts anderes als Herrlichkeit Gottes, dass der unsichtbare Gott sichtbar wird, anfassbar, hörbar wird durch dich, der du sagst, ich bin Christ. Das ist die Hoffnung, also gelebte göttliche Wertmaßstäbe, sichtbar werden der Herrlichkeit und Schönheit Gottes, Aufwertung des Lebens durch deine gelebte Liebe gegenüber anderen, dein praktiziertes Vertrauen gegenüber dich und anderen und deine Hoffnung, die du für die Welt und die Menschen und für dich selbst hast. Das wollen die sehen, die Menschen. Und hier merken wir schon, und da ist Paulus Realist, wenn ich eine solche Hoffnung habe, dann muss diese Hoffnung außerhalb meiner eigenen Möglichkeiten sein. Also sie darf nicht von mir machbar, herstellbar oder kontrollierbar sein. Ich brauche etwas, was größer ist als ich, um solch eine durchtragende Hoffnung zu haben. Deswegen ist diese Liebe, diese Hoffnung, die außer auf uns liegt, auch immer etwas, wo ich hinschaue, also etwas, was erstmal in der Zukunft liegt. Sie ist größer als ich und dann heißt es so in der Welt ja auch berechtigterweise oder vielleicht doch nicht, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also merkt schon, sie hat eine gewisse großartige Qualität. Paulus sagt aber, das habt ihr hier gelesen, was Gegenteiliges. Nein, die Hoffnung stirbt nicht. Sie bleibt, genauso wie die Liebe und wie das Vertrauen. Die Hoffnung überlebt sogar den Tod. Sie überlebt jede Krise, jeden Angriff, jede Verzweiflung. Auch im Himmel gibt es noch Hoffnung. Und das darf und soll uns motivieren. Das lässt uns träumen von einer besseren Welt, von einem richtig guten Miteinander und von einem positiven, es gibt auch für mich ein Licht am Ende des Horizontes. Solange es Hoffnung gibt, überwinden wir die Angst vor der Zukunft. Und die Angst wird kleiner und das Leben fröhlicher. Ja, es stimmt. Die sichtbare Realität, sie will uns und sie drückt uns auch oftmals auf den Boden. Aber Hoffnung verleiht uns Flügel. Sie öffnet uns die Augen, gibt uns das, was ich nicht sehen kann. Sie öffnet es für uns. Gott wird selber als ein Gott der lebendigen Hoffnung vorgestellt. Er ist ein Farbenmaker inmitten von Dunkelheit und grauen Lebensstil. Hoffnung ist der Regenbogen, ist für viele dieses Symbol über den herabstürzenden Bach, über jede Krise, der zugeworfene Rettungsring, an den ich mich klammern kann. Ja, wenn die Hoffnung aufwacht, legt sich jede Form der Verzweiflung schlafen. Mit Hoffnung werde ich mutig und ich gehe Schritt für Schritt nach vorne in der Gewissheit, in der tiefsten Überzeugung, ich bin nicht allein, ich muss nichts alleine schaffen und es wird wieder besser werden. Das Blöde, und jetzt kommt der Haken an der Hoffnung, besteht darin, dass sie im Hier und Heute eben nicht da ist. Sie liegt noch vor uns. Paulus hat es mal so formuliert, und ich finde diese Stelle auch fantastisch. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er, an der Stelle ist Abraham gemeint, die Hoffnung nicht auf. Also in unserer Realität sehen wir oft nur was anderes, was nichts mit Hoffnung zu tun hat. Und hier heißt es sogar, da, wo es nichts zu hoffen gab, gegen die Hoffnung, gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte und so wurde er der Vater vieler Völker. Also das Ende war fantastisch. Er selber hat das Ende nicht gesehen, aber heute ist es Realität. Worum geht es da? Ganz kurze Erklärung. Also Gott gibt dem Abraham, der 75 Jahre alt ist, eine sehr ungewöhnliche Zusage. Du und Sarah, ihr werdet ein Kind bekommen. Also nicht adoptieren, ihr selber. Ja, das sagt mal jemand 75-Jährigen. Gott wiederholt das Versprechen, als Abraham 99 Jahre alt ist. Also Gott ist schon manchmal komisch, oder? Jetzt ist Abraham 99 Jahre und Gott sagt, ey, ich habe dir was zugesagt und ich halte es ein. Und eines ist klar, es gibt jetzt überhaupt nichts mehr zu hoffen. Das ist menschlich unmöglich, mit 99 Jahren noch ein Kind zu zeugen. Aber genau das ist es, wenn wir mal so locker sagen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da fängt auf einmal Hoffnung an zu leben, dass etwas Wunderbares passieren kann und das Wunderbares, also Dinge, die außerhalb unserer Möglichkeiten, unserer Leistung und unseres Denkens liegen, passieren werden, weil Gott es zugesagt hat. Der gelinde Docht wird Gott nicht auslöschen und das geknickte Rohr, also die Feder, mit der man nicht mehr schreiben kann, wird nicht weggeschmissen. Weil Gott es noch nutzen kann und nutzen wird. Und darum geht es, um diese Hoffnung auch bezogen auf dein Verhältnis zu deinem Körper, also zu deinen Begrenzungen, deinen Schwächen, deiner inneren Zerrissenheit, in der wir häufig leben, oder mit dem, was du dir erlebt hast und oftmals Gott anklagst, warum muss ich das erleben, wo warst du, warum hast du mich nicht beschützt und bewahrt? Darüber denken wir also nach und lesen jetzt einmal diesen Text, den wir eben in Römer 8, Vers 23 finden. Da heißt es, und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Also der Titel der Predigt war ganz einfach, erlöst vom Körper, Originalzitat aus Römer 8. Die Krise, Hoffnung in Krisenzeiten, zeigt sich durch das Seufzen. Auch wir seufzen. Erinnerung, vielleicht hat der eine anderes noch im Kopf, die ganze Welt, also alle Menschen seufzen und stöhnen. Und sie warten auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Und jetzt heißt aber auch die Kinder Gottes stöhnen. Anstatt sie sagen, wow, wir sind Hoffnung für die Welt, sind sie jetzt am Stöhnen und sagen, wow, was die Welt von mir erwartet, das ist mir eine Nummer, das ist mir zwei Nummer, das ist mir drei Nummern, das ist mir sieben Nummer zu groß. Das kriege ich doch nicht gebacken, das bekomme ich nicht hin. Das entspricht doch nicht meiner Erfahrung, meinem Erleben. Also sie seufzen. Und in diesen Seufzen bündeln sich Scham, Schande, Scheu. Und sie halten uns miteinander, diese Gefühle, sie halten uns klein. Minderwertig sprechen wir dann. Und die eingepflanzten Muster in unserer Kindheit von einem Ich darf nicht, ich muss und ich sollte und das Ganze in einem frommen Gewand treiben Spott mit uns. Es sind christliche Antreiber, die uns versklaven. Christliche Verstärker, die unser Leben erschweren. Aber so ganz anders ist die Hoffnung. Denn Hoffnung macht vital, gesünder und stärker. Hoffnung ist Antrieb für das Leben, sie ist das Leben selbst. Die Hoffnung ist Leben, weil sie auf das Leben setzt, weil sie es nicht verloren gibt. Auch wenn das ganze Leben seufzt und stöhnt und jammert und klagt. Also die Hoffnung, die Gott freisetzen möchte, setzt auch gleichzeitig hoffnungsvolle Freude in uns frei. Mitten in der Gegenwart einer Krise, im Wissen, dass diese Krise nur ein Anfang ist, aber nicht das Ende. Und dass es besser wird. Und genau um diese Hoffnung geht es. Hoffnung Nummer zwei, die Erlösung von unserem Leib. Paulus, und da muss ich natürlich meinen Einstieg jetzt etwas korrigieren, geht es nicht um die äußerliche Schönheit. Sondern ich habe es ja schon angedeutet, es geht bei ihm darum, dass wir eine innerliche Schönheit und Freiheit in uns tragen, I want to be free, die nicht mehr von Lügen bestimmt ist und nicht von fremden Stimmen, sondern wo wir frei sind und deswegen in die Berufung kommen, als Kind Gottes zu leben. Aber gleichzeitig weiß er selber, ich wurde so oft gesteinigt, ich wurde so oft ausgepeitscht, um Christi willen, ich bin im Gefängnis und ich freue mich auf den Moment, wo mein Körper komplett erlöst wird, wo ich da mal von befreit werde und dieses Elend nicht mehr habe. Also eine Zukunft, die vor uns liegt, eine berechtigte Zukunft, eine berechtigte Hoffnung, auf die wir warten dürfen, aber im Jetzt dürfen wir schon immer Anteil davon haben. Das Blöde ist halt, dass Paulus selber in Kapitel 7 darüber stöhnt und seufzt. Also er nimmt sich mit hinein in diesen Prozess. Er sagt, ich habe etwas von Gott offenbart bekommen. Wir sind Erben Gottes, wir sind seine Kinder. Wir herrschen mit Gott, mit Christus in der himmlischen Welt jetzt schon. Aber wir verstehen überhaupt nicht, was Paulus da sagt. Wir kriegen das nicht heruntergebrochen in unser Leben hinein. Und Paulus sagt, ich sehe, was gut ist. Das war schon im Prophet Micha so. Mensch, du weißt doch, was dir gesagt ist. Du weißt doch, was gut ist. Also du weißt, was gut ist. Wir Menschen wissen, was gut ist. Aber wir leben es nicht. Wir wissen ganz genau, was unserem Körper gut tut. Aber wir ignorieren es. Wir wissen ganz genau, was für die Schöpfung gut ist. Aber es juckt uns nicht. Also wir wissen, was gut ist, aber wir tun es nicht. Wir wählen immer wieder das Schlechte. Und in uns ist ein Kampf da, da sind die Stimmen, jetzt würde der Buddhismus sagen, Yin und Yang, das Gute und Schlechte kämpfen miteinander. Und wer behält das Sagen? Und Paulus sagt, nee, nicht Yin und Yang, nicht Gut und Schlecht soll das Sagen haben, sondern höre auf den Geist Gottes. So viele vom Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Die sind Kinder Gottes. Also es hat etwas mit darauf zu tun, dass ich auf Gott selber achte und höre. Wir geben aber viel lieber den Stimmen in uns Gehör und Raum. Woran liegt es? Ganz einfach. Es ist so einfach, auf diese Stimmen zu hören. Es ist so bequem. Und außerdem machen das fast alle. Aber heute möchte Gott, dass wir als Kinder Gottes leben. Und das heißt, wir machen einen Unterschied. Und das ist wiederum, was die Welt sehen wird. Sie wollen, dass wir einen Unterschied machen. Egal, was mit uns passiert ist, egal, was Menschen uns angetan haben, egal, was in uns an destruktiven Mustern hineingepflanzt worden ist, egal, was für schlechte Entscheidungen wir getroffen haben. Jetzt wollen die Menschen sehen, was macht denn Gott nun mit deinem Leben? Was bedeutet es denn, als Kind Gottes zu leben? Und das hat offensichtlich erstmal mit Frieden und Freude zu tun, denn daraus besteht das Reich Gottes, Römer 14, Vers 17. Nicht aus Streit und Zank. Friede, Freude und Gerechtigkeit, das sind die Markenzeichen des Reiches Gottes. Also der Heilige Geist will etwas in uns bewirken, dass die Herrlichkeit Gottes zum Tragen kommt. Und ich hoffe, dass er uns befreien kann von diesem Krampf. Was ist das für ein Krampf? Römer 8 ist eindeutig. Der Krampf besteht darin, dass ich mit allen Mitteln der Kunst und meiner Möglichkeiten und Fähigkeiten versuche, in die Nähe Gottes zu kommen. Kennst du das? Und dann kommt sofort eine Stimme, denn es ist nicht genug. Das reicht nicht. Du musst mehr machen. Du musst dich erstmal verändern. Und all diese Stimmen, die ich da höre, diese Lügenstimmen, sorgen dafür, dass ich mich schlecht fühle. Und nun sagt der Geist Gottes ganz schlicht und einfach, du bist doch ein Kind Gottes. Und ich verwandle dich. Die Auferstehungskraft, von der wir in den Liedern gehört haben, die Jesus Christus vom Tod erweckt hat, diese Auferstehungskraft ist jetzt in dir. In deinem Körper fühlt sich der Geist Gottes zu Hause. Du bist sein Tempel. Dein Körper. Und nun fängt der Heilige Geist an, mit seiner Kraft, mit seinen Möglichkeiten, mit seiner Dynamik dich zu verwandeln. Mit dem Ergebnis, dass die göttliche Frucht zum Tragen kommt, die in Freude und Friede und Freundlichkeit besteht. Das ist es, was die Menschen sehen wollen. Wir sind die Hoffnungsträger für die Welt. Und wir machen den unsichtbaren Gott mit unserem Sein sichtbar. Lassen wir den Heiligen Geist es machen. Lassen wir uns an die Hand nehmen von ihm. Hören wir auf ihn. Er überfordert uns niemals. Aber er verwandelt unser Seufzen, Römer 7, in ein Jauchzen und Jubeln, in Lobpreis, in Anbetung. Aber gleichzeitig gebe ich wieder ehrlich zu, sage ich oder sagen meine Chöre in mir die Stimmen, Jörg, du lebst noch in Phase 7, also Römer 7. Ich sehe das gut, aber ich lebe es nicht. Mit dem Ergebnis, dass ich manchmal denke, oh, ich darf nicht am Abendmahl teilnehmen. Aber was sagt Paulus? Nee, da ist keine Verdammnis mehr für die in Christus Jesus sind. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Du bist doch sein Kind. Und als sein Kind hast du jederzeit immer die Freiheit, beim Papa anzuklopfen, in sein Zimmer zu gehen und sagen, hallo Papa, da bin ich. Er wird dich niemals rausschmeißen. Er hat sofort die ganze Aufmerksamkeit für dich. Er lässt alles stehen und liegen und sagt, schön, dass du da bist. Das ist die Erlösung, die innere Freisetzung, als Kind Gottes zu leben. Und dann ist es klar, dass wir, um das wirklich zu leben, auch eine Befreiung unseres Denkens brauchen. Und das ist die Hoffnung Nummer 3. Wir brauchen eine Befreiung nicht nur von unserem Körper, ich überspringe das jetzt mal, sondern wir brauchen auch eine Befreiung unseres Geistes. Und auch das finden wir in Römer 8 wiederholt wieder. Zunächst einmal mit diesem Text aus dem Vers 26. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Also da ist mal Stopp. Also erst seufzen und klagen alle Menschen. Sie erwarten etwas von uns Christen. Dann seufzen wir Christen. Oh, was die alles von uns erwarten. Das kriege ich nicht hin, das schaffe ich nicht, das ist mir zu viel. Halleluja, es ist mir zu viel. Das ist das erste Bekenntnis. Ich brauche also den Geist Gottes, dass er es in mir bewirkt. Aber jetzt seufzt der Heilige Geist auch noch. Geht da nicht alles drunter und rüber? Jetzt seufzt Gott auch noch und klagt. Also auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Also ein ganz niedriges Level Kommunikation. Das Gespräch mit Gott. Sollte ja nicht schwierig sein, dass ein Kind Gottes mit seinem Papa redet. Also wir wissen als Eltern, dass das als Kleinkind, wenn ich als Kleinkind zu meinen Eltern komme, das ist kein Problem, mit ihnen zu reden. Es ist eher das Problem, dass meine Eltern mich dann verstehen, was ich da so brabbel. Aber es ist kein Problem. Ich komme einfach hin und sage, ah, Papa, ich hätte gerne das und das brauche ich noch. Und kannst du mir mal helfen? Kein Problem. Aber weil wir so verdreht und verkorkst denken, habe ich manchmal vielleicht den Gedanken, also das, was mir jetzt Last macht, das, was mich bedrückt, das ist für den allmächtigen Gott viel zu klein. Also mache ich es selber. Das ist eine echt miese Hoffnung. Vielleicht kriege ich es hin. Die Hoffnung soll größer sein als du. Und deswegen brauchen wir diese Ansprache des Geistes Gottes. Er sieht unsere Schwachheit. Wir können noch nicht einmal mit Gott reden. Wir wissen nicht, wie richtig zu beten. Allein dieses Wort richtig beten offenbart schon etwas, wie verkorkst wir denken. Also hilft uns der Geist Gottes. Er tritt für uns ein. Er ist ein Unterstützergeist. Er kodiert und programmiert uns neu in unserem Denken. Und das finden wir auch in Römer 8, Vers 16. Der Geist, das ist jetzt der Heilige Geist, selbst gibt Zeugnis unserem Geist, also unserem Denken ist an dieser Stelle gemeint, dass wir Kinder Gottes sind. Also der Geist Gottes muss mir das offensichtlich sagen. Du bist und bleibst ein Kind Gottes. Du darfst Papa zu Gott sagen. Du kannst ständig in seine Nähe kommen. Aber wieder ist es unsere Schuld, unsere Scham, unsere Ängste, unsere Zwängen, also alle diese Stimmen in und um uns herum, die uns unser Denken lahmlegt. Ja, wir sollen nach Römer 12 unser Denken verändern, erneuern lassen, uns nicht anpassen. Und es beginnt so einfach, indem wir dem Heiligen Geist erlauben, zu unserem Geist zu reden, ihn neu zu kodieren, neu zu programmieren. Du hast doch alles, was Gott zur Verfügung steht, denn ich lebe doch in dir. Nicht mehr lebst du, sondern ich lebe in dir und aus meiner Liebe, meinem Glauben, meiner Hoffnung gestalte doch bitteschön dein Leben. Der Geist Gottes spricht in uns. Manchmal macht er das in seiner eigenen Sprache. Wir müssen sie nicht verstehen, weil unser Denken soll es verstehen. Nicht wir sollen uns jetzt irgendwie zusammenreißen. Er will etwas transformieren, was verändern in uns. Aber das eine Ziel bleibt immer gleich. Du sollst in diese Berufung kommen, in deine Bestimmung kommen. Du bist Kind Gottes, des Gottes, der Himmel und Erde erschaffen hat, bei dem alles zusammenlaufen wird und der alles in seinen Händen hat. Du bist sein Kind, du bist sein Vertreter auf dieser Erde. Lebe das bitte, aber nicht übertrieben. Das wäre wieder dein Maßstab, sondern so, wie der Geist Gottes dich führt und leitet. Das heißt, mit Gewissheit im Herzen, dass dich nichts von der Liebe Gottes trennen kann, aber der Geist Gottes immer in deiner Nähe bleiben wird. Er wird dich führen. Mit Freude im Körper, weil du auf ihn hörst und es lernst, auf ihn zu achten. Und dann lebst du hoffnungsvoll in deinem Alltag mit Gott für die Menschen. Und das verändert dich und das wird die Menschen verändern. Davon bin ich überzeugt. Und dann wundere ich mich nicht, dass Paulus in Römer 15 dann auch Folgendes schreiben kann. Also das waren die drei Offenbarungen, die überspringe ich wieder. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Das ist der Segen, den Paulus den Römern schreibt. I want to break free. Ich möchte herausbrechen. Ich möchte frei sein. Ich möchte diese unbegreifliche, überwältigende Liebe, die Gott mir schenkt, von der mich nichts mehr trennen kann, ich möchte mit dieser Liebe leben, mitten in meinem Alltag. Ich möchte auf den Geist Gottes stärker, genauer, täglicher hören und freier werden von dem Krampf, wie ich besser in die Nähe Gottes komme und ungeniert und unverschämt einfach mit Gott leben. Dazu segne Gott euch. Amen.